Hallo, mein Name ist Jaflan, ich bin bildende Künstlerin. Ich habe an der Kunstakademie Münster studiert und danach habe ich mein Postgraduiertenstudium an der Kunsthochschule für Medien Köln gemacht. Und ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich auch auf meine Einzelausstellung im Kunstmuseum Bochum.
Hallo, mein Name ist Özlem. Ich bin seit Januar 2023 im Kunstmuseum Bochum tätig und ich freue mich, deine Ausstellung kuratieren zu dürfen, liebe Jaflan. Und wir freuen uns, dass du heute auch hier bist, um mit uns tiefer in die Ausstellung Das Lied des Pantherdrachen einzutauchen. Wer ist dieser Pantherdrache, Jaflan?
Der Pantherdrache ist in der mongolischen Mythologie Bers genannt. In der mongolischen Mythologie diese Figur Bers, der stärkste Wesen überhaupt, also mythologische Wesen. Und im mongolischen Schach, der stärkste Figur ist auch nach diesem Wesen benannt, Bers. Diese Figur, was ich an der Wand gezeichnet habe, kommt aus dem Hunnengrab, der 3. bis 1. Jahrhundert bevor Christus datiert ist. Es war ein Grab von einer sehr adeligen Person. Und diese Figur hat auf ein Amulett für eine runde Scheibe von einem Amulett für ein Pferd angefertigt gewesen. Und das war auf dem goldenen Scheiben drauf geprägt und die Form war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Damals, als ich in der Mongolei war, war ich im zentralen Genghis Khan Museum dieses originales Fundstück gesehen und ich war sehr beeindruckt und ich beziehe mich auch in der Ausstellung auf dieses Wesen, das Unerklärliche, das mächtigste Tier von allem.
Du sagtest ja Mischwesen. Was sind das für Tiere, aus denen Bers besteht?
Der Bers ist so ein Mischwesen aus Panther, Drachen und Adler. Und ganz speziell hat er auch ein Einhorn auf dem Stirn. Und das habe ich auch noch nie in so einer Art gesehen in anderen Mythologien, weil man kennt ja im Westen den Einhorn, der Pferd, der Einhorn hat, aber in den Zentralasien, wir haben diesen Bers und ich wusste auch bis zu diesem Fund, die diesem Wesen dargestellt ist, dass er auch Einhorn hat.
Es sind aber auch weitere Figuren an der Wand zu sehen.
Es gibt nicht nur Bers in meiner Wandmalerei, die ich entworfen habe, sondern sehr, sehr viele Figuren zu entdecken. Die Figuren haben alle blaue Augen und beobachten den Betrachter oder Besucher von allen Seiten. Das geht sehr viel zurück an meine Kindheit, wo ich mich auch, als ich in der Natur war, sehr viel von den Naturgeistern beobachtet gefühlt habe, weil in der Mongolei wir glauben, dass jeder Ort, jeder Fluss, jeder Tal hat seine eigene Seele und Beschützergottheiten, die diesem Ort schützt und das menschliches Tun beobachten. Und das wird sehr früh in der Kindererziehung dann Kindern beigebracht, eine sehr spielerische Art sozusagen. Also als ich bei meiner Oma auf dem Land war, ich durfte auch sehr viele Dinge gar nicht machen, weil dies und das den Beschützergottheiten ärgern oder stören würde. Zum Beispiel, ich darf nicht in die Erde büteln, was eigentlich auch hier normal ist, dass die Kinder in Sandkästen in die Erde buddeln. Ich habe mich dann wirklich gefragt, also falls ich das tue, dann, meine Oma hat immer zu mir gesagt, falls ich das tun würde, dann kommt der Felsenmonster zu mir und dann holt mich ab zu seinem Felsenhaus. Und da habe ich immer Angst gekriegt, wer ist dieser Monster, warum guckt er mich? Ich habe versucht, in der Ausstellung, dass ich meine Welt nochmal zu öffnen und nochmal sehr zurück an diese Fragestellung zurückgegangen, wie sieht die Naturgottheiten aus und wie sieht der Felsenmonster aus. Also es gibt natürlich keine Monster zu sehen, aber die Figuren und die Bilder, die kommen auch aus der mongolischen Malerei, also bezüglich auf sehr religiösen Malereien, weil ich als Kind sehr Angst hatte vor diesem Monster, oder ich war sehr neugierig, wie die Monstern aussehen. Und wenn man in buddhistischen Tempeln geht, dann sieht man sehr dämonenhafte dargestellte Gottheiten, sehr groß, und natürlich verbindet man als Kind direkt so, oh, okay, das ist der Felsenmonster. Und genau so habe ich halt Verbindung geschaffen zu mongolischen, altmongolischen Malereien. Und die Figuren von der Wandmalerei kommen auch aus der altmongolischen Malereien aus dem 19. Jahrhundert. Und ich habe die als so als Naturgeister, Naturgottheiten dargestellt in meiner Malerei. Also die Dinge, die man nicht sieht, aber die Wesen und die Gottheiten, die uns die ganze Zeit beobachtet und immer mit uns lebt.
Entlang der Wände sind Berge zu sehen. Ist das ein bestimmter Ort, der da dargestellt wird?
Genau, die Landschaften, die in der Arbeit generell zu sehen sind, beziehen sich auf die Wüste Gobi. Ich war letztes Jahr eine Recherchereise in der Wüste Gobi gemacht und war ich monatelang unterwegs und habe ich mich selbst vor Ort erkunden und Menschen getroffen, gefilmt, Skizzen gemacht, und da ist halt bis jetzt noch der Eindruck sehr stark geblieben. Und speziell die Wüste Gobi, es ist sehr bodenschatzreicher Ort. Das halt momentan sehr viele internationale große Konzerne konzentrieren sich auf die Wüste Gobi. Es gibt sehr große Ressourcen von seltenen Erden, Gold, Kupfer und Kohle, auch andere Mineralien und Metallien. Das ist halt natürlich sehr reizvoll in unserer heutigen Gesellschaft, die Technologie weiter voran, viel mit Geschwindigkeit weiter wächst und wächst und wächst. Und diese Technologie wird halt nicht einfach so entwickelt, und die werden ja immer mit Naturressourcen zusammen verbunden, wie zum Beispiel die Akku von der Elektroautos sind von der seltenen Erde gemacht, und man weiß ja nicht, man fragt ja irgendwie so wenig, woher die Rohstoffe kommen, und die kommen halt großenteils aus der Wüste Gobi, die einen südlichen Teil liegt in China und den nördlichen Teil liegt in der Mongolei. Und da habe ich in meiner Recherchereise selber da Ort hingegangen und habe ich erkundet, wie ist das aktuelle Situation da. Und die ganzen Malereien beziehen sich auf die Wüste Gobi.
Relativ am Anfang ist auch so ein Ölgemälde mit einer Landschaft und sieben Sonnen zu sehen. Was hat es damit auf sich?
Die sieben Sonnen kommen auch nochmal zurück zu meiner Kindheit, denn es gibt eine Märchen, Elchimirgin. Elchimirgin ist ein Held. In dem Märchen der Elchimirgin rettet die Menschheit von den sieben Sonnen. Ganz kurz über die Märchen zu erzählen ist, in der Welt erscheint die sieben Sonne und macht die Welt in so einen apokalyptischen Zustand. Es war extrem heiß, es gab kein Trinkwasser mehr, und dann erklärt sich der Elchimirgin, der sehr gut Bogen schießen kann, verspricht sich, dass er die sieben Sonnen mit sieben Pfeilen wegschießen kann. Und wenn er das nicht schafft, dann würde er seine Daumen trennen und für immer unterirdisch leben. So schießt er die sieben Sonnen nach und nach. Und nur bei dem, der, und dann schießt er die sechs Sonnen, und dann die Sonnen gehen runter und ist dann nur eine Sonne geblieben. Bei dem siebten Sonnen, als er der Sonne den Pfeil abgeschossen hat, genau in dem Moment fliegt eine Schwalbe vor dem Pfeil, anstatt die Sonne trifft die Pfeil, den Schwanz von den Schwalbe. Und seitdem hat die Schwalben haben zwei spitzigen Schwanz. Und die Sonne, die letzte Sonne ist geblieben. Das ist die Geschichte. Und so der Chemiker ist seine Versprochen nicht gehalten. Der ist ja eine Sonne nicht geschafft zu schießen. So trennt er seine Daumen weg und verwandelt er sich in eine Murmeltier, der für immer unterirdisch lebt und bei jedem Sonnenaufgang hochkommt, in die Sonne guckt und hofft, dass er irgendwann die Sonne, die letzte Sonne mit Bogen und Pfeil Bogenschießen kann.
Wenn man ein paar Schritte weiterläuft, dann findet man ja auch die Schwalbe an der Wand.
Genau, sind ein paar Schwalben versteckt.
Was ist mit den anderen Ölgemälden? Was ist da zu sehen?
Die anderen Ölgemälden geht es um das Motiv, religiöse Motiv Yama und Chamunda. Yamantaka ist diese Gottheit, eine der Gottheiten, die sehr zornig dargestellt wird. Der ist eine Todesgottheit, also der rettet die Menschen entweder von dem Tod oder schickt den Menschen zu dem Tod. Der hat sehr mächtig und es ist der eine der wichtigsten Gottheit in der Gelugschule von der tibetischen Buddhismus. Und die sexuelle Darstellung von dieser Gottheit fand ich sehr speziell und der ist öfter in dieses Position mit seiner Gefährtin Chamunda dargestellt. Und der Yamantaka, der ist eigentlich ein dunkelblau, hat ein buffelkopfiges Gesicht und hatte 16 Beine und 32 Arme. Und dann mit zwei Händen hält er die Chamunda vor sich. Und die Chamunda ist ein hellblaues Wesen. Ich finde es sehr interessant, dass in den buddhistischen Religionen so eine menschennahe Darstellung hat von dem göttlichen Wesen und dass das körperliche Nähe, also symbolisiert auch nicht nur das körperliche Vereinigung, sondern auch Vereinigung der Weisheiten und Berührung und Zärtlichkeit. Das passt sehr gut zu meiner Arbeit. Und ja.
Und wie siehst du die Verbindung zwischen eben diesen Landschaften, den Mythen, Sagen und Märchen, die du entlang der Wände hier dargestellt hast, mit dem Ort hier und mit dem Menschen hier?
Ich finde es, also wir sind halt indirekt alle sehr verbunden. Das finde ich sehr faszinierend. Also wir Menschen, wir haben diesen komplexes System und Kreislauf zusammengebaut und es ist wirklich sehr kompliziert auch für mich zu verstehen, wie es alles zusammenhängt, weil wenn man zurück zu den Bodenschätzen kommt, dann kommt die Seelenerde aus der Mongolei, wird als hochtechnologisches Produkt gearbeitet, wie zum Beispiel, wie ich genannt habe, der Batterie für die Elektroautos verarbeitet und dann kommen nach Industrieländern, wird auch verarbeitet und dann geht wieder zurück auf uns, auf die Menschen. Wir sind überall auf der Welt, nutzen das Gleiche, genau wie benutzen alle so Handy und wie viel Silber, Gold da drin ist und woher die kommen, wir wissen ja alle nicht. Und dieses Kreislauf finde ich sehr interessant und was ich mit den Landschaften verbinde, ist halt, die sind halt Naturprodukte, die nicht erneuerbar sind und die kommen aus dem Ort, wie zum Beispiel Wüste Gobi bezogen, wie Mongolen, wir glauben an die Naturgottheiten. Und wir glauben auch, jeder Ort hat ihre Beschützergottheiten haben. Und wenn wir immer so weitergeht, dann zerstören wir diesen Ort, wo die Naturgottheiten leben. Da frage ich mich halt, ist es vielleicht ein bisschen kindlich, was passiert mit den Naturgottheiten? Wo werden sie dann mit zerstört? Sind die dann weg? Oder leben die noch weiter? mit unseren Technologien zusammen? Und wie verhält sich auch den Menschen, die da vor Ort wohnen? Werden die ihre Glauben an die Naturgottheiten immer noch weiter haben? Oder ist es auch zerstört? Und wie geht es weiter? Also diese Fragestellung zu haben und mit diesem unsichtbaren Welt zu beschäftigen und versuchen zu verstehen, finde ich gerade sehr spannend in meiner künstlerischen Arbeit und arbeite gerade intensiv